hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören eine Aufzeichnung des Vortrages von Dr. Thomas Muntschik, Radio zwischen Verspießerungsmittel und Lebensmittel, was nicht kommerzieller Lokalrundfunk auch kann. Gehalten am 28. November 2016 an der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim im Rahmen des Fachtages Hör doch mal.
Ich muss vielleicht noch mal vorweg schicken, so ein paar autobiografische Geschichten, damit man das, was ich erzähle, so ein bisschen besser versteht. Also ich geriet in den 70er Jahren nach Berlin ins Publizistikstudium und wir stießen zusammen mit Herrn Brecht und seiner angeblichen Radiotheorie, so ein Aufsatz, den er mal in 20er Jahren geschrieben hat, und da erzählte, ja, das Radio wäre doch eigentlich das denkbar beste Mittel, um den Brotpreis miteinander zu verhandeln. Und wir kleinen doofen FU-Studenten träumten davon, wie machen wir denn das Radio zu dem, was es sein könnte, aber nicht darf. Und dazu trug bei ein wunderbarer Sommeraufenthalt im Westdeutschen Rundfunk. Wir mussten was in einem Labor über Berliner Dialekt machen und gerieten in die Soziologie des Vier-Scheiben-Hauses in Köln am Appellhofplatz, wo man die Abteilungen nach den Alkoholsorten unterscheiden konnte. Und ansonsten war im Sommer 75 nur Revolutionstourismus nach Portugal angesagt. Wir entwickelten also eine Aversion gegen die öffentlich-rechtlichen Sender. Wir hatten alle Sendungsbewusstsein, wir wollten eigentlich Auslandskorrespondenten und sonst was werden. Aber nein, wir wollten plötzlich Alternativmedien machen. Anlässlich eines Kirchenkonzertes zum 70. Geburtstag meines Papas geriet ich an einen strangen Typen, der sagte, ob er dieses Konzert aufnehmen könnte. Er wäre von der Tonbandzeitung für Blinde. Und da vielleicht die Sozialwesen treibenden Zielgruppen in der Arbeit mit Behinderten, wurde dann meine Magisterarbeit. Wir haben das in Berlin aufgebaut, die Blindentonbandzeitung für Berlin. Damals ganz einfach aus den Gründen, Kassettensenden war umsonst für Blinde. Wir lasen Zeitungen am Anfang, wir machten dann Reportagen und wir haben dann den Säckel hingeschmissen, weil diese Blinden wollten sich partout nicht beteiligen. Die saßen bequem, genau wie das Symbol der Zeitung, die ausgebreiteten empfangenden Hände und sagten, macht ihr mal, wir kriegten eine Aufwandsentschädigung für ein paar Schrippen und ein Bier oder so und mussten immer sehen, dass nachts, wenn wir aufnahmen, durch das Mikrofon irgendwie nicht der Sender Freies Berlin damit drauf war und all so ein Blödsinn. Wir haben dann den Säckel quasi hingeschmissen, haben gesagt, wenn ihr euch nicht beteiligt, hören wir auf. Und das, bums, führte dazu, dass so 7 Leute tatsächlich von Haus zu Haus sich einklinkten in diesen Redaktionsprozess. Und wir in der Berliner Blindenszenerie damals der 70er, 80er Jahre, die noch viel von Kriegsblinden und so weiter und konkurrierenden Verbänden da charakterisiert war, dass wir die Youngster-Blinden sozusagen kriegten, die entweder von Geburt an oder durch irgendeine Geschichte da beeinträchtigt waren, auf unsere Seite kriegten. Das Ding gibt es heute noch. Ich bin nach meiner Magisterarbeit ausgestiegen, bin dann in das, was alternative Medienarbeit anbelangt, reingegangen und habe mich sehr bald für freie Radios interessiert und deren Legalisierung. Und deshalb sitze ich heute hier. Wir haben es geschafft, durch eine rot-grüne, schmale historische Fensteröffnung 1990 hier in Niedersachsen ein Gesetz zur Legalisierung freier Radios, sprich von zunächst Modellversuchen zu nicht kommerziellem Lokalrundfunk und offenen Kanälen und später dann ab 2001 zur Dauerbetriebsgenehmigung von 15 sogenannten Bürgerrundfunkstationen irgendwie hinzubekommen. Die Idee immer noch eine aus der 70er Jahre neue sozialen Bewegungen Erfahrung gespeiste Öffentlichkeit, politische Öffentlichkeit eigentlich mit den Inhalten zu speisen, die exkludiert werden. Die Zentrale, wenn ihr euch zurückguckt in die Protestbewegungsgeschichten der 60er Jahre, die Studentenbewegung hatte nicht nur mit einer formierten Gesellschaft zu tun, sondern eben auch mit formierten Rundfunkanstalten. In den Öffentlich-Rechtlichen kam das nicht vor, also machte man Kaufhausdemonstrationen, machte Film, machte Fluchblätter etc. Und dann kam es natürlich zu der wunderbaren Baukasten zu einer Theorie der Medienaufsatzgeschichte und alle vergötterten dieses Radio. Jeder sollte zum Manipulator gemacht werden und dies und das und jenes. Oskar Nech und Alexander Kluge schrieben Öffentlichkeit und Erfahrung, das kleine rote Mao-Büchlein der Alternativmedienmacher. ist alles noch viel komplizierter hinterher geworden. Aber es hieß Produkt gegen Produkt, Produktionszusammenhang gegen Produktionszusammenhang. Und kleine linke Publizisten wollten natürlich auch dies irgendwo in den Medien hinkriegen. Ich bin immer noch so unterwegs, obwohl sich im Niedersachsen, in dem ich groß geworden bin als Obersachse, da natürlich im Vergleich zu Berlin wenig tut. Obwohl wir zum Beispiel eine denkbare, geile Fahrt zum ersten Radiokongress von Radio Dreieckland 1993 oder wann da hatten, wo ein Küffhäuser SS-Mitglied rechte Hand von dem wildgewordenen Pfarrer van den Brule der Kirchenrundfunk im Eichsfeld machte, neben also mir und noch drei so anderen freien Radiotypen den ganzen Tag nach Freiburg runterdüste und wieder zurück. Und das hätte man damals mitschneiden müssen, was es da an unterschiedlichen Erfahrungszusammenhängen gab, um das zu dokumentieren, woher diese Sache kommt. Wir haben in Niedersachsen zu tun mit einer Struktur, die sozusagen die historisch gewachsenen Merkmale eines anderen Medienumgangs zusammengeklebt haben, wie mit so einem Prittstift. Da ist eben die Tradition des offenen Kanales, des immer gut situierten, damals im Rahmen der Modellversuche zu Kabelfernsehen 76 bis 80, Entschuldigung, mit Horst Ehmke damals in 5 deutschen Städten gestartet und sozusagen das Sozialarbeiterfernsehen kannte man aus New York irgendwie angeblich, wo die Firma Sony mal irgendwelche kostenlose Videorekorder damals, diese Teile, die Schulter schief machten, verteilten und dann Furore machten. Uns wurde das damals gegeben als Tranquilizer für die Privatisierung des Rundfunksystems. Also das, was heute so schön euphemistisch duale Rundfunklandschaft genannt wird, war natürlich nichts anderes als die Tür aufzumachen für Kommerzinteressen. Dazu kam, dass in Niedersachsen zunächst erstmal hinter den Grünen als Partei sich diese alte legalisiert freie Radioszenerie breit machte und sagte, wir möchten hier tatsächlich gegen die Monopolzeitungskreise in Niedersachsen ein tatsächliches Gegengewicht schaffen, deshalb wollen wir auch Kohle dafür sehen. So, und da ging es damit schon los und es gab 6 Jahre Streitereien um die Art und Weise, wie das Ganze überhaupt finanziert werden darf und so weiter. Dieses, ich sag mal, verbeamtete Szene, diese verbeamtete Szene der offenen Kanäle, immer gut finanziell von den Staatskanzleien, vor allen Dingen damals in Rheinland-Pfalz, bis heute irgendwie gefüttert und uns habe nichts, wurden zusammengeklebt. Es wurde in Niedersachsen der Bürgerrundfunk erfunden, was hieß, dass die bisherigen offenen Kanäle mit Warteschlangenprinzip, mit Prinzip Fächer, also nicht nur einer hinterm anderen, sondern thematisch geordnet, abgelöst wurde von einem Prinzip, wo plötzlich irgendeine Redaktion, festangestellte Leute plötzlich auch Nachrichten machen mussten. Und umgedreht, wir als wild gewordenes Pack von redaktionell tätigen, frei umherschwebenden Redakteuren uns jetzt Gedanken machen mussten um die Inklusion des Bürgers, von Otto und Erna Normalverbraucher im Sinne sogenannter niedrigschwelliger Angebote, zugangsoffener Sendeplätze, wie das heute offiziell heißt. Und in diesem Zusammenhang tauchte dann irgendwie durch völlige Zufälle hier in Niedersachsen, hier in Hildesheim die Lösung auf, Radio Tonkuhle zu machen. Ich erzähle das jetzt gar nicht im Einzelnen, wir sind 12 Jahre unterwegs. Und meine Aufgabe in diesem Zusammenhang ist es eben zu organisieren, dass Otto und Erna Normalverbraucher mit Medienkompetenz ausgestattet wird, wie das Gesetz formuliert und vorkommt. Ich habe hier ein eigenes Hildesheimer Modell entwickelt, wie ich das nenne. Und zwar, wir haben eben einmal diese zum Teil heute sehr mechanistisch ablaufende Schulung. Du kommst an, kommst mit deinen Schülern zu uns. Da erzählen dir ein paar Leute, wie du die Knöpfe drückst, wie du mit Samplitude umgehst. Das ist unsere Oberfläche, wie wir schnipseln. Und dann werden die da rangelassen. Wenn es gut läuft, wird inhaltlich noch so ein bisschen flankiert und so weiter. Aber ansonsten erwartet man, dass die Leute dann irgendwie mit den Methoden selber irgendwie ein Radioprodukt machen. Also letztendlich von uns aus gesehen auch produktorientiert. Das nennen wir dann Schülerradio, das nennen wir dann dies und das und jenes. Und da hat sich ein Kreis, ich will den nicht schlechter machen, als er tatsächlich ist, da gibt es einen Kreis, der macht Programm. die machen Musik, die machen sogar tolle Musik, die machen Frauensachen. Wir haben eine ganz tolle Frauenredaktion, die haben auch Flüchtlingsreihen gemacht und was auch immer. Also es gibt Spezialteilöffentlichkeiten, die sich über unser Radio sozusagen marketingmäßig weiter verbreiten. Ich habe aber gesagt, so, es gibt ja Leute, die machen auch noch was anderes als Radio, die leben zum Beispiel und machen politische Arbeit oder die machen kulturelle Arbeit und so, und die kommen nicht unbedingt gleich auf die Idee, Radio zu machen. Deshalb lade ich die ein. Hospizverein war gestern bei mir. Die haben mich eingeladen zu sich. Wir sind zusammen bei so einem Abendspaziergang mit Leuten, die entweder bei denen Mitglied werden wollen, wie auch immer. Wir haben also dieses ganze Spannungsfeld, wie stirbt man bei uns von der Palliativstation bis hin eben zum privaten Sterben und wie ist das organisiert und wie kann man dem helfen, ins Radio gehievt. Das Ganze hat den Sinn, dass die redaktionellen Tätigkeiten, wir haben ein paar festangestellte Leute und ganz viele Ehrenamtliche, dass das miteinander verklammert wird und dass es nicht zu so einer Eckensteherei wird. Die Zeitungen machen die Leserbriefecke und es gibt auch einige Bürgerrundfunksender in Niedersachsen, die verbannen die auf eine bestimmte Zeit. Wir haben im Moment gerade auch eine Debatte darum, ob man denn nicht ein durchhörbares Programm von 8 Uhr bis 15, 19 Uhr macht und sagt, so am Wochenende und zu den späteren Sachen, weil das ja dann auch längere Sendungen sind. Also ich fahre zum Beispiel mit solchen Personen Stundensendungen. Das ist einmal nachmittags von der Verteilkurve. Kennt ihr alle die Verteilkurve, die Einschaltquoten beim Radio? Ja, also wenn ihr so eine Matrix habt, da sind hier die Prozentangaben und hier ist die Zeit, dann geht das morgens um 6 steil hoch bis 10, 11, hat dann nochmal so um 1 einen Höhepunkt und fällt dann nachmittags runter und ab 3 Uhr steigt die Fernsehkurve. Ne? Und man hat also in der Zeit, sag ich mal, von 18 Uhr bis 6 Uhr morgens hat man so viel Radiohörer, das sind die Dauerradiohörer und was auch immer. So, und um dann natürlich möglichst mehr Leute zu bekommen, gibt es bei uns jetzt eben Debatten darum, kriegt man nicht mehr Einschaltquote, weil angeblich die Aufsichtsanstalt hat gemessen, dass wir weniger, als wir eigentlich könnten, haben und so weiter und so fort. Das heißt, da wird Eigenmarketing dann betrieben für die eigene Marke und es soll dann umgebaut werden. So, und mir behagt das Ganze nicht, weil ich nach wie vor von der Gesamtsituation ausgehe und sage, es gibt ganz viele ausgegrenzte Interessen, die eigentlich an die Öffentlichkeit kommen müssen und denen wir Platz geben müssen und wo auch Wort genug Platz haben muss. Also die Frage, wie viel Wort ist gut? Es tauchte hier morgens schon mehrere Male auf. Bill Gates sagt, es geht um 10 zusätzliche Minuten Medienaufmerksamkeit am Tag. Und es gibt ein Heer von Untersuchungen über die Frage, wie Medien unseren Alltag rhythmisieren, wie wunderbare Untersuchungen auch zum Fernsehen, wie also Familien eben vor der Tagesschau und vor dem Tatort eben Armbrot essen und all so ein Krempel. Aber wie man nun tatsächlich auch mit komplizierten Inhalten in anderen Formen als vielleicht ein Interview Köpfe erreicht. Das ist immer noch das große Geheimnis. Und da kommen wir unmittelbar, was mir noch ganz wichtig ist, auf die Ökonomie dieses ganzen Bereiches zu sprechen. Wir werden aus dem Abfallanteil der Rundfunkgebühr finanziert. Es gibt einen 2%-Anteil. Das heißt in unserem Zusammenhang 267.000 Euro im Jahr. Davon müssen wir im Wesentlichen unsere Personalkosten tragen. Wir machen dann noch mit allem möglichen Aufwand eine Nebenbei-Geschichte, die dann der findige Geschäftsführer immer wieder rein hat. Der macht dann Kultur im Hinterhof und also alles Sachen, die sozusagen die Marke Tonkuhle stabilisieren und so weiter und so fort. Wir kriegen aber für alle möglichen Zusatzaufgaben, wie zum Beispiel sitzt meine Praktikantin, dafür kriegen wir kein Geld. Ja, und wir kämpfen seit ungefähr 1996 um die Beteiligung an dieser allgemeinen Rundfunkgebühr, um diesen Bereich der Rundfunklandschaft funktionsgerecht, wie das Verfassungsgericht mal im Zusammenhang mit den ARD-Anstalten gesagt hat, funktionsgerecht zu finanzieren, was uns erstmal in die Lage versetzte, überhaupt eine Vertretung zu haben. Ich bin jetzt hier mit einem halben wackelnden Bein, weil beide Einpfleger fürs Programm in die Ablaufsteuerung krank sind und ich der Einzige bin, der das machen muss. Ich muss ja da nochmal rüber und abstellen. Was ich damit sagen will, es gibt in diesem wunderschönen Werkzeug eine ganze Menge Hintergrundwissen und Hintergrundgeschichten, die muss man nicht unbedingt wissen, aber wenn man das richtig einsetzen will, sollte man davon Ahnung haben, um etwas auch über die Grenzen irgendwie zu wissen. Ich werde gleich mal zu einigen Praxisbeispielen kommen, denn das wird euch wahrscheinlich, also die ihr auch anwenden wollt, am meisten interessieren. Und natürlich ist das immer so die Situation, wenn ich eher als Studie säße und ich würde mir sowas anhören, dann will ich also die Best-Practice-Beispiele haben und dann will ich darüber eine Bescheinigung haben und dann will ich mich auf dem Arbeitsmarkt bewerben und dann kann ich sagen, ja tatsächlich, wie es vorhin war, ich bin der Crack für. Ne? Und dann wählt mich jemand aus. So, und dummerweise läuft Leben, glaube ich, immer noch nicht ganz so. Die Haltung macht es eben tatsächlich. Also ich muss so etwas wie Empathie nicht nur mitbringen, sondern ich muss mich auf Menschen einlassen. Ich will das mal vielleicht an ein paar Beispielen irgendwie klar machen, was das eigentlich bedeutet. Das heißt nämlich Dauer vor allen Dingen. Das ist ein ganz wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Medienarbeit. Dauer. Dauer von Kommunikationsbeziehungen zwischen Leuten, denen man hilft, in Fragezeichen, Ausrufungszeichen. Weiß gar nicht, ob ich Leuten helfe. Ich habe mich einfach mit Leuten lange unterhalten. Also, Tonkuhle fing 2004 an, ein halbes Jahr später war Bombenabwurf-Jubiläum. Hildesheim ist am 23. März 1945 platt gemacht worden. Wie viel waren es? 70 Jahre oder was? Oder 60 Jahre? Und ich habe gesagt, Leute, wenn wir hier Lokalfunk sind, dann müssen wir, weil das ist bei den Alten vor allen Dingen ein Traumaerlebnis, daran irgendwie erinnern. Ruckzuck waren Kontakte da, wir haben eine fünfteilige Radiosendereihe gemacht, ganz toll, hätte ich nie gedacht. Es war zufälligerweise gerade ein Projekt des Stadttheaters dabei, da gab es viele O-Ton-Interviews, wir haben ein paar Diskussionen gemacht, wunderbare Reihe, haben wir sogar zweimal wiederholt, wenn ich richtig weiß. Über diesen Arbeitszusammenhang bin ich geraten, einen alten Herrn, der mir vom Geschichtsverein erzählt wurde, der hat noch viel. Der war 85 damals, der alte Karl Behrens, mit dem habe ich eine Sendereihe gemacht, erinnerst du dich? Das war so ein verhinderter Schreiberling, der hatte etwas über den Juden Marburger aufgeschrieben, der in den 30er Jahren hier über die Dörfer Hökern kam und die einen ließen ihn rein und die anderen grenzten ihn schon aus. Dorf früher. So ungefähr war das überschrieben. Nach 3 Jahren fragt er mich, wo kommst du denn her? Und die Verrücktheit eines solchen Jobs, es stellte sich heraus, dass der in meinem Wohnort, der weit außerhalb unseres Sendebezirks liegt, 38, 39 Landjahr gemacht hatte. Und durch ihn kriegte ich mit, warum das Hakenkreuz am Pferdestall meines Nachbarn unten im Grundstein ist. Dann kriegte er 48 Briefe her, die habe ich gelesen, habe gesagt, Herr Behrens, das ist Stoff für eine Radiosendung. Ich sage, so eine dichte Beschreibung des Alltags im Dritten Reich in Briefen habe ich noch nie gesehen. Können wir das machen? Er sagt dann, nee, warten Sie mal ab. Das war ja an meine Eltern, denen habe ich ja gar nicht alles geschrieben. Ich kann Ihnen nach 70 Jahren das alles nochmal aufschreiben. Hat er gemacht. Ich kriegte ein 220-Seiten-Manuskript. Daraus haben wir 14 Stunden Radiosendung gemacht. Einen alten Behrens, einen jungen Behrens, ein bisschen Ufermaterial und so weiter und so fort. Kann sagen, wie langweilig, ätzend, was auch immer. Und da kommen wir zu dem Punkt, was der Christian vorhin erzählt hat. Es gibt Communities, an die denkt man gar nicht bei der Produktion. Ja, also das ist nicht nur für die ganze Heimatsgeschichtsklunft da außerhalb von Tonkuhles Sendegewalt im Kahlenbergischen interessant. Das ist für alle möglichen Faschismusforscher und ich weiß nicht was alles ein gefundenes Fressen. Der Knabe war aber noch nicht leergeschossen. Der erzählte uns, ich habe mal noch meine Kriegserlebnisse. Schloss sich an, Hildesheim hatte eine Infanteriedivision, eine 71. Die machte beim Überfall auf Frankreich 1940 Furore, weil sie das einzige vor der Maginot-Linie, was im Kampf fiel, sprengte. Der Gute war dabei und nun müsst ihr euch vorstellen, das ist ein Gelände. Du als alter Bundeswehr kannst dir das vorstellen. Wie geschaffen? 2 Feldherrenhügel, 4x5 Kilometer, in der Mitte ein Vor und die Lanzer knacken dieses Ding. Ne? Und wir konnten aufgrund der Beschreibung dieses alten Herrn minutiös 4,5 Stunden mit einem Geschichtsleistungskurs des Andrianum, Vorzeige Evangeliengymnasium hier, und seines Lehrers Bernhard Setzer, der bei uns Chanson mit Bernard machte, Geschichte und Französisch, diesen Ort besuchen. Wir haben aufsuchenden Geschichtsunterricht gemacht, sind im Keller gestanden, wo die armen 107 Franzosen eins mit dem Beton werden mussten und erzielten, wen wundert's, Betroffenheit bei Kids. Plötzlich war Krieg anfassbar. Plötzlich war das. Wir machten natürlich Direktübertragung in die Morgensendung von Radio Tonkuhle, waren in so einer schönen Klostergeschichte untergebracht und so weiter. Wenn der älter geworden wäre, wir hätten noch und noch mit diesem Mann was machen können. Nun passierte was anderes. Ich kriegte einen Anruf aus Ahlfeld, das müsst ihr wissen, das gehört zum Landkreis Hildesheim, das ist das Tal der Ahnungslosen, was das Tonkuhle-Signal anbelangt, weil das ist ungefähr so wie in Dresden, wir kommen da nicht hin, weil wir liegt hinterm Berg und wir mussten abschatten, weil 1Live vom großen westdeutschen Rundfunkbruder direkt daneben liegt. Was uns nicht davon abhält, da auch über die Brüder und Schwestern da hinten zu berichten. Nun kriegte ich einen Anruf von der Seniorenakademie in Ahlfeld, 700 Leute stark, ich bin fast auf den Hintern gefallen, stärker als die Volkshochschule, ob wir denn was über sie machen können. Ich sage selbstverständlich, Mundschick kommt rüber geritten und es stellt sich eine Frau vor. Und als ich sage, ich muss jetzt nach Ohlendorf, nach Hause, sagt sie, ach Ohlendorf, da hätte sie ja ihre schönste Jugendzeit verbracht. Was stellte sich heraus? Sie war die Nichte des großen Gegenspielers vom alten Karl Behrens auf dem Bauernhof Wilke bei uns nebenan. Das Ganze war hängen geblieben, weil sie diesem 18-Jährigen damals eine Schwangerschaft von dem Onkel von dieser Frau anhängen wollten. Deshalb hat das bei dem überhaupt so Furore gemacht. Ne? Und ich dachte auch, mein Gott, kann ja irgendwie übersinnlich, muss das alles sein. So. Was wir denn an dieser Seniorenakademie von Radio Tonkuhle aus machen können? Ja, ich sage, das liegt doch ganz offen außer Hand. Wir spielen immer als Trigger, als Auslöser für Diskussionen 10 Minuten bussige Zeiten ein und dann machen wir einen alten Zirkel auf. Passierte, es kamen 5, 6 Nasen, wir machten das. Das nächste Mal sagte Thomas, könntest du sein lassen, wir können auch so erzählen. Und daraus wurde mit 10 ein Mann sein, Kindheit und Jugend in der NS-Zeit im Eifel. Über 50 Sendungen haben wir gemacht, jetzt alles erzählen ist elliptisch, die Kuh ist gemolken, es kommt jetzt nicht mehr raus, jetzt wollen wir ein Buch machen, jetzt wollen wir einen akustischen Stadtführer machen, vielleicht gibt es noch fürs iPod irgendwo demnächst Eifeld mit Originaltönen von Zeitzeugen und so weiter und so fort. Ich sitze da 5 Jahre, da entstehen Freundschaften, 2 haben wir beerdigt, was auch immer, nach ökonomischen Grundsätzen, da kann man sowas nicht machen. Das ist nicht kommerziell in jeder Hinsicht. Ich habe auch in meinem eigenen Stall mit Legitimationsdruck zu tun. Die eine sagte, also hör mal, das kannst du überhaupt nicht machen. 10 Minuten im Abendmagazin. Bei uns ist Beitragslänge 3,30. Und ihr kennt das alle, keep it short and simple, sagt der Privatrundfunk. Ne? Niemand, denke ich, hier unter uns anwesend würde den Sexualverkehr in 1,30 messen. Also wie misst man also Realität in 1,30, ja? Und dann kommt man auf diese alte verschwiemelte Debatte, Pragmatik, Kompetenz, Sprachtheorie früher 70er Jahre, die es reibungslos als Fahnenbegriff in die Politik geschafft hat, über den wir heute noch kreisen. Und ich könnte kotzen, muss ich ehrlich sagen, je länger dieses Schweinchen durchs Dorf getrieben wird, desto mehr wird mir speiübel daraus, weil es nämlich nur dazu dient, Leute zu beschäftigen, statt Interessen zu verhackstücken. Es geht darum, dass Menschen in die Lage versetzt werden, ihre Interessen wahrzunehmen und sie mit einem Mittel umsetzen. Und das ist ganz wichtig, was der Christian vorhin sagte. Es geht immer um diesen Prozess, den Menschen beim Umgang mit so Medien machen. Wie sieht das aus? Bei mir kommt die Frauenbeauftragte der Stadt Hildesheim rein. Wir stellen uns vor. Das ist üblicherweise eine halbe Stunde Quatscherei, immer schön unterbrochen, weil man weiß ja, der Hörer muss immer wieder gehalten werden, muss sich auch mal erholen. Man kann nicht 30 Minuten Wort am Stück senden. So, die hört sich das erste Mal, die Frau, und sagt, oh Gott, das bin ich. Da muss ich ja sofort zur Sprachtherapie und was auch immer. Ne? Also das allein ein Aha-Erlebnis, wie höre ich mich eigentlich im Rundfunk an? So, der nächste Punkt, dass man dann zusammen, das macht man nicht immer, aber dass man zusammen das, was gesagt worden ist, sich nochmal anhört. Also, was die alte Videokamera konnte, ne? Rehearsal. Also, ich kriege nochmal mit, wie viel Earth habe ich eigentlich dabei? Wenn ich manchmal so wir produzieren das vor und ich schnipsel das, ne? Und ich habe manchmal solche Tiraden da, es ist ganz schrecklich, es liegt total an der Tagesform und so und manchmal geht's und so weiter. Das gilt natürlich auch für andere Leute, wie flüssig sind die beim Formulieren ihrer Gedanken, wie strukturiert ist das alles. Und man merkt verdammt nochmal, ja, wenn man denn dann auch noch von großen Medien mit entsprechenden Maximen im Hintergrund, keep it short and simple, gezwungen wird, sich vor einer Kamera zu äußern, dann muss man all das an Produktionszirkus in der Birne haben, wonach die produzieren. Und dann bist du auch drin. Aber diese Barriere gilt es erstmal zu überspringen, um überhaupt eben an diesem großen Medienzirkus der Eitelkeit überhaupt wahrnehmen zu können. Also diese alte Klamotte, wie setze ich Leute in der Lage, spielerisch zu mehr Routine einfach erstmal zu kommen, im Produzieren mit einem solchen Medium. Ihr könnt euch vorstellen, bei so einer Arbeit, also ich schleuse im Jahr 104 verschiedene Themen durch in 2-Stunden-Sendungen in der Woche. Dazwischen laufen unglaublich viele andere Sachen. Wir hatten jetzt einen zugelaufenen Flüchtling aus Syrien. Der gute Mann war Fernsehkommentator in Syrien, läuft auf dem Assad-Ticket, sein Alter ist Berater gewesen, er war in Radgas und Columbia und was auch immer, hat aber sehr schöne Beiträge gemacht, kann mittlerweile ganz gut Deutsch, der machte bei uns eine Kolumne. Also es gibt immer wieder ganz neu auftauchende, ein 83-Jähriger, der kommt und sagt, ich möchte was über Philosophie im Alter machen und so weiter und wir setzen uns hin, wie kann das aussehen und so weiter und so fort. Jetzt gerät man natürlich in die Versuchung, es gab, glaube ich, mal irgendwie so ein Buch von Max Gold, die Radiotrinkerin oder sowas, dass man sich als Redaktor, ne, eben einfach ersäuft an den Geschichten, weil es ist alles interessant, ne? Aber niemand geht sozusagen wie ich mit so einem imaginären Baukasten an Radiotonkuhle heran und Radiotonkuhle hilft dann, mir eine Sicht der Welt irgendwie herzustellen. Das ist nach wie vor, was das Erreichen von irgendwelchen Rezipienten anbelangt, ein Rufen in den Wald und manchmal kriegt man ein Echo und ich freue mich natürlich ein Loch im Bauch, wenn ich mit meinen scheiß Geschichts- und Theorie- oder sonst wie Geschichten tatsächlich auch ein Feedback irgendwie erreiche. Und wir haben manche Redaktionssitzungen, wo gesagt wird, also Tom, das könntest du vielleicht doch mal ein bisschen irgendwie anders machen und kürze es doch mal und dann wird das leichter verdaulich und so weiter. Also auch intern, das ist noch eine ganz eigene Baustelle. Also was ist radiokonform? Sind die Bereiche, in denen sich zum Beispiel Sozialarbeit da tummeln kann, sind die eigentlich von vornherein angewiesen auf solche auf solche Maximen, auf solche Produktionszwänge oder sind die eigentlich davon völlig frei? Und ich will in dem Zusammenhang nochmal auf unser aktuelles Langzeitprojekt kommen. Wir machen ein Projekt, das heißt Trug und Schein. Man kann es im Internet nachlesen und sehen, trugundschein.org. Wir haben einen amerikanischen Professor, der hat hier seine Dissertation, seinen PhD gemacht in Hildesheim über Alltag im Dritten Reich und wie die Hildesheimer sozusagen ihre Juden losgeworden sind. Mit dem kloppte ich mich, so Mikrosoziologie, mal 3 Stunden in so einer Kneipe durch und sagte, wir haben da so einen Briefwechsel zugänglich. Wir wissen nicht, wie viel das sind. Das sind 2 große Umzugskisten voller Briefe. Jetzt wissen wir es genauer, weil wir sie alle gescannt haben, zwischen 2.500 und 3.000 Briefe von 38 bis 46 Februar. Wir haben überlegt, wir machen ein Projekt zum Alltag im Dritten Reich, dergestalt 75 Jahre später, nachdem der Brief geschrieben worden ist, erscheint er möglichst taggenau im Internet, kann nachgelesen werden, kann kommentiert werden, es gibt Facebook, es gibt Twitter und die große, große Möglichkeit, sich selbst und seine Familie zu befragen, wie war es denn eigentlich bei uns? Hier haben wir so ein Liebesbriefkonvolut und kann das in irgendeiner Weise auch für unsere Debatte zu Hause irgendwie nutzbar gemacht werden. Beispiel aus Sachsen, Spiegel Online, 2 Wochen. Es gibt die fremde Familie, stand gerade im vorletzten oder drittletzten Spiegel in diesem Matschspiegel, Clinton gegen Trump und so weiter. Da haben welche 1800 Briefe ihrer Eltern, ein Pfarrer und seine Frau durchgepfiffen und haben da jetzt ein Buch draus gemacht. Das ist ein ganz ähnliches Projekt. Warum führe ich das in diesem Zusammenhang an? Es hat sich in Göttingen in einem Altenheim, und jetzt muss bei euch Sozialarbeitern klingeln, Altenarbeit, Altenmedienarbeit, eine witzige Konstellation ergeben. Es gab ein Seminar einer unserer Mitarbeiterinnen, die da am Institut für Soziologie war. Und dieses Seminar durfte auch von Älteren besucht werden, ne? Senioren, Studenten und so weiter. Und was haben die natürlich gemacht? Die haben die ganzen angehenden Lehrerstudentinnen und waren sogar, glaube ich, 3-4 Typen dabei. Die haben sie eingeladen in ihre Alten-WG. Es gibt in Göttingen so eine Vorzeige-Alten-WG. Und bums war eine Parallelstruktur entstanden zu diesem offiziellen Seminar. Und die transkribieren jetzt als eine der Rückgratgruppen diese Briefe. Die sind ja noch nicht alle transkribiert. Der Mann, der schreibt in Sütterlin, sie schreibt im relativ lesbaren Latein, aber das muss eben dann erstmal in DocX-Files getippt werden. So, und dabei ist eine unglaublich fruchtbare Diskussion entstanden, dergestalt, dass nicht nur welche von den Old Ladies da ihre eigenen Briefwechsel angeschleift haben und geguckt haben, was haben denn unsere Alten eigentlich sich geschrieben. Und dann kam also eine der heißesten Diskussionen wohl war, dass sie gar nicht wussten, dass sich, wenn ein Ehestandsdarlehen im Dritten Reich gefordert worden ist, die Damen erstmal vorstellen mussten, nicht nur wegen Arier-Nachweis und so, ob sie denn intakt sind und dem Führer viele Kinder schenken können und so weiter und so fort. Gar nicht vorstellbar, also Riesenentdeckungszusammenhang. Das Ganze haben wir hier ausgebaut in der Zusammenarbeit mit Robert Bosch. Junge Kollegin, aufstrebend, gerade angestellt, kam an, sie hätte doch gehört und so weiter, ob wir was machen könnten. Ja, ich sage, da haben wir ein ziemlich gutes Projekt. Und ich kam dann als Veranstaltungs-August da, also ein paar Mal in die Schulklasse rein, so 25 11. Klasse Gymnasialkids. Und ich sage, Aufgabe wäre, dass ihr was macht zum Pogromgedenken. Hildesheim hat hier eine ganz gute Pogromgedenken-Tradition, da wird also immer eine Demo gemacht und da werden Vorträge gemacht und so weiter und so fort. Und Robert Bosch sagte, okay, komm mal, wir machen da was. Und es ist tatsächlich gelungen, aus dieser Schar fünf bei der Stange zu behalten. Die haben dann einen 8-Minuten-Kurzfeature gemacht, so ein bisschen zusammengedaddelt, ne, aus O-Tönen, aus dem Stück eben auch. Die Idee war zu gucken, ey, schreiben die sich da überhaupt drüber, ne? Es ist so ein bisschen was am Rand, es ist nicht sehr ergiebig und zeigt natürlich, wie die Leute damals drauf waren und so. Aber das hat geklappt. Das heißt, der Beleg dafür, dass selbst historische Stoffe unter entsprechenden Außenbedingungen durchaus kommunikabel sind und dass Leute auch darauf reagieren mit einem bestimmten Interesse und die nicht nur sagen, also gucke ich 3,5 Sekunden drauf, wie bei Spiegel Online und dann mache ich den Sprung weiter zu irgendwelchen anderen Geschichten. Das alles ist immer wieder Projektarbeit und letztendlich, wenn man auch sich nochmal so diesen eigentlichen Zusammenhang mit Medium und Rezipient und Reichweite anguckt, da fällt mir gerade noch das Beispiel des Kindergartens in Emmerker, das ist so ein Vorort von Hildesheim im Westen, wo wir eigentlich gar nicht terrestrisch hinlangen. Die haben ein Hörspiel im Kindergarten gemacht, Story irgendwie so Yellow Submarine, irgendwie zwei Kids gehen irgendwie unter Wasser und was auch immer und so weiter, mit verteilten Rollen und so weiter. Und das haben wir natürlich dann auch ausgestrahlt und so weiter, aber gewirkt hat das natürlich in diesem unmittelbaren Nukleus des Kindergartens, ne? Tanten, Omis, Opas, Schwester, Brüder, was auch immer. Oh, guck mal, hör mal, und das war doch dies und so weiter. Also das, was die Zeitung im Grunde auch treibt, so eine Selbstbespiegelung, ne? Da ist das so und so vielte Vereinstreffen und da kommt was haben wir bei Radio Lora in Zürich, die Hüngelzüchterraumer kennengelernt, ne? Und die dann mit großem Brimborium in den lokalen Medien da eben auftauchen, da kannst du die Uhr nachstellen, das ist austauschbar, es geht 30 Jahre so und so weiter. Gut, aber da hat man eine Funktion, wo Leute sich wieder erkennen. Und wo Leute sagen, ey, wir kommen da mal vor. Ne? Also wenn jeder kennt diese, oder viele haben die Situation kennengelernt, sie kommen aus dem Kaufhaus, gucken, wenn sie Glück haben, in das Wuscheltelefon von, wie heißt der gute Typ, Pierre da oder was auch immer vom NDR. Ich wollte wissen, was die Deutsche für eine Meinung haben zu die Franzosen oder was auch immer. Oder eben, man soll zu irgendwas Stellung beziehen und man dachte, oh Gott, jetzt sehen mich 1000 Leute und ungekämmt und schieß mich tot und was auch immer. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also diese ganze Mystifikation der Medienlandschaft dahinter, ne? Und man sieht und hört sich, man hört sich vor allen Dingen einfach wieder. So, nun kommen wir vielleicht zu dem Letzten. Ich habe gemerkt, ich musste das eigentlich alles über Bord schmeißen und mehr oder weniger aus dem hohlen Bauch machen, meinen Einladungstext überhören. Meine Fresse, wenn man sich die Legion anguckt, von Büchern, die sich mit dem Hören beschäftigen. Ich habe da noch Herrn Joachim Ernst Behrendt, der große alte Jazzpapst, hat in den 80ern so einen fetten Reader rausgebracht mit 4 Kassetten, habe ich immer noch nicht ganz durchgelesen, wo es losgeht, dass die Frauen ja alle eine höhere Sprechstimme haben als die Männer und dass das Hören ja sowieso physikalisch tausendmal genauer ist als das Auge, was sich so täuschen lässt und so weiter und so fort. Ich komme aus einer Diskussion, die hat 89 kurz vor dem Mauerfall in der alten Psychiatrie in Bonn, wo sich die Grünen immer trafen, das Institut für Informations- und Kommunikationsökologie gegründet. Und da war der Verdacht, könnte man analog auf gesellschaftliche Interessen Auseinandersetzungen im Bereich Umweltschutz, da gibt es das Freiburger Öko-Institut, könnte man im Medienbereich sowas machen, könnte Einwirkungen auf die Medienfortentwicklung nehmen. Und da kam eine Debatte auf, was passiert eigentlich mit unserer Sinnlichkeit? Altkluge Leser wissen, dass das Kapital ja unsere menschliche Sinnlichkeit auseinanderreißt und im Kapitalsinne neu zusammenfügt, sodass wir eben auch eine Walzstraße in einem Walzwerk als schweißiger Malocher überblicken können. Egal wie es ist, an dem ist was dran. Ich habe das versucht, in meiner eigenen Dorfdissertation irgendwie so ein bisschen nachzuvollziehen, bin auf ganz andere Geschichten gekommen. Sinnlichkeit wird natürlich ungeheuer gemodelt, aber es ist vor allen Dingen Arbeit, die tätige Auseinandersetzung von Menschen mit dem, was sie für Broterwerb machen, die da ganz viel dominiert. Und trotzdem, diese ganz schleichend vor sich gehende Geschichte führt natürlich auch dazu, dass man gucken muss, können wir denn eigentlich noch hören? Also jetzt mal abgesehen von die ein Hörgerät brauchen und die dann also entsprechend und so weiter. Aber wer hört eigentlich noch hin? Und das war eben vorhin auch an dem Beispiel von wer war das, Greenpeace oder was auch immer, wo ich dachte, ey, was ein Wahnsinn, warum machen die so ein esoterisches Bett unter den Ton? Lenkt mich doch völlig ab von der eigentlichen Message. Und fiel mir sofort Bernhard Wember wieder ein. Das war ein durchgeknallter Typ, der in 80er Jahren mal die ZDF-Berichterstattung aus Belfast analysiert hat und dann auf eine Fokustheorie kam und auf die Textbildschere. Der hat Folgendes gemacht, der hat eine Probandenschar gesetzt vor irgendwelche Kamerafahrten durch Worms und erzählte, guck mal, es sind dieselben Kamerafarben, wie das ZDF bei der Auslandsberichterstattung über den Irland-Konflikt immer aus Londonderry zeigt. Und sie merkten dann hinterher bei diesem Versuchsaufbau, dass die Leute sich überhaupt nichts merken konnten, sondern dass das Bild immer konfrontiert war mit dem Ton. So, und jetzt baue ich euch sofort ein in meinen Vortrag. Ich träume natürlich nun davon, dass wir so ein Radio, so ein Lokalradio, Lebenswelt, ne? Nahraum und so weiter, so spontan machen wie diese Situation. Also, dass das im Grunde ein offenes Haus ist, einen ganzen Tag lang, und dass sich Zufallsbegegnungen ergeben. Und das ist natürlich mal mehr oder weniger gesteuert, seitdem ich Radio Dreieckland mit dem ganz grandiosen Der Hörer ruft beim Radio an Fake auf den Leim gegangen war, weil nämlich der Philipp rüberfuhr nach Colmar und dann anrief und guck an, ein Hörer, ach, schön, dass Sie uns hören und so weiter und so fort. Ne? Zwei-Weg-Kommunikation und was auch immer. Nee, jetzt kommt ihr hierher und macht euren Jingle, euren Werbejingle und ich würde natürlich in einem solchen Radio sofort sagen, Ross und Reiter, Gender hin, Gender her, hier müsst ihr reinsprechen, damit es auch die Massen in Österreich erreicht, ne? Und erzählen, was ihr macht. Also, wir haben drei junge Damen hier, darf ich Ihnen vorstellen. Hildesheimer Aids-Hilfe hat die eine so einen Umhänger mit, die andere kommt mit einer Spendendose, die ich auf den ersten Blick halten würde für, wir spenden für rumänische Straßenköter oder das hiesige Tierheim. Es klappert auch wie beim Volksbund. Grandios, Modell Volksbund, alter ausgewungener Kriegshelm. Nee, aber ihr macht was?
Also Donnerstag ist der 1.12., das ist offiziell der Welt-AIDS-Tag. Und wir sammeln für unsere Klienten, die an HIV und AIDS erkrankt sind, Spenden.
Genau, und im Gegenzug dazu gibt es natürlich auch eine Tüte mit Kondomen und Süßigkeiten und der Solidaritätsschleife, die einfach als Symbol für Solidarität den Menschen gegenüber ist, die bereits an HIV oder AIDS erkrankt sind.
Kaufe ich euch gleich so eine Tüte ab, um zu Hause meine Sexual Intercourse-Rate nach oben zu treiben. Wenn zwei zu Hause arbeiten, ist das nicht mehr ganz so toll. Wird sofort gemacht. Und hier ergibt sich natürlich auch sofort wieder die Brücke zur Flüchtlingsproblematik. Darf ich sagen, wir hatten also jemanden da aus Hannover, der macht eine Initiative, kommt aus dem Kongo, 2-Meter-Mann, schwarzer Mann, schwarze tiefe Stimme. Und der sagte als erstes, wo ich Aha gesagt habe als kleiner Dora-Lokalreporter, frag doch nicht immer, wo ich herkomme, frag doch, was können wir zusammen machen? Ja. Genau das, was wir machen. Ne? Also Und da ist natürlich die Frage, junge Frauen, was bringt die überhaupt zu diesem Engagement? Das also Mikrofon ist offen.
Ich mache ja meine staatliche Anerkennung in der Hildesheimer AIDS-Hilfe. Und Herr Hohmann ist auch mein Begleiter. Das ist jetzt Zufall, dass ich ihn hier getroffen habe. Und Donnerstag sind wir halt in der Stadt mit Politikern. Und immer zwei Tage davor sind wir halt einmal in der Mensa an der HWK und in der Uni in der Mensa. Und ja, da Querwoche ist, war da nicht viel los in der Mensa und wir wollten mal rumgehen.
So klingt das. Würden Sie denn, liebe Hörerinnen und Hörer, bereitwillig spenden oder spenden Sie nur für die Weihnachtshilfe der Hildesheimer Allgemeinen Zeitung? Was sagt ihr, wie ist denn das Spendenverhalten? AIDS, was war das? 80er Jahre Lustseuche?
AIDS kommt ja schon von, oh Gott, wann das? Jahrhunderte her, aber es kommt ja ursprünglich von den Affen, irgendwie wurde das übertragen, so irgendwas war da mit Affen. Ja.
Ja, aber das Spenden halt allgemein, wir sind halt auch bei einigen auf Ablehnung gestoßen, was natürlich schade ist, weil es halt immer auch Kommunikation zwischen Menschen ist und wenn das dann abgelehnt wird, ist es schon schade, weil es dient halt wirklich einem guten Zweck. Ich meine selber, wenn ich mal so gucke, okay, wenn jemand auf mich zukommt in der Stadt und es sind die Zeugen Jehovas oder so, dann überlege ich mir dreimal, okay, gehst du da jetzt hin, hörst du dir das an? Aber jetzt so, wo man selber drinsteckt und denkt, klar, warum nicht? Ne? Es ist ja, es dient letztendlich alles einem individuellen, wichtigen Zweck. Und da würde ich mir tatsächlich das durchaus auch mal anhören.
Nun muss ich gleich noch auf einen gewagten Vergleich kommen. Wir hatten auf den zugangsoffenen Sendeplätzen von Radio Tonkuhle neulich einen sehr netten Beitrag. Ich weiß aber nicht, ob ich jetzt die Fachbegriffe alle zusammenkriege. Es gibt Leute, die sind nicht, früher hieß das Promiskuität. Also wer einmal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, hieß das mal ganz früher. So, und die Frage ist, in diesem Beitrag kam AIDS überhaupt nicht vor. Und die Frage ist natürlich, also wenn man so jung ist wie ihr, hat man das ewig auf dem Radar? Also wenn man seinen Freund hat, natürlich nicht. Und wenn man am Wochenende vom Studium nach Hause fährt, schon noch viel weniger. Aber wenn man auf die Piste geht und so weiter und so fort, weiß ich einfach nicht. Ich weiß das nicht mal von meinem Sohn, der 21 ist und Bremen auf der Piste ist, ob der eigentlich immer eine Tüte dabei hat. Der hat wahrscheinlich immer nur eine zum Rauchen dabei. Aber habt ihr sowas dabei? Oder ist das Männersache?
Weil wir eigentlich eher vergeben sind.
Ja. Und daher. Eine ganze Kiste mit.
Ja, wir haben sowas, also ich zumindest habe es nicht dabei.
Nee. Nein, ich frage das extra so outend und was auch immer. Mein Eindruck ist, das ist bekannt, ganz viel ist rudimentär so als, das betrifft mich doch eigentlich. Ich bin weder schwul, noch ständig mit laufenden fremden Geschlechtspartnern irgendwie unterwegs und so, betrifft mich ja gar nicht.
Ne? Aber man weiß ja nie, was auf einen zukommt. Ne? Dann ist man im Club und trinkt ein Glas Bier oder sonst was und dann
kriegt ein K.O.-Tropfen.
Ja, genau.
Gut. In welchen Club muss man da gehen? Ich
brauche noch so eine Tüte, darf ich die haben?
Ja, gerne.
Gut. So, Love Rocks, das ist gut. Also ihr seid jetzt, es müsste natürlich viel schöner sein, es war jetzt einfach alles aus dem völlig hohlen Bauch oder so, aber ihr habt jetzt mal mitbekommen, wie Radio Tonkuhle auch sein könnte. Ja? Man marschiert einfach rein, da gibt es einen netten jungen Dame oder Mann, der steht vor dem Mikrofon und sagt, ah ja, ihr seid sowieso, sowieso und sowieso und habt einen Bauchladen dabei und habt ein Anliegen. Und dann macht ihr eine Viertelstunde, bis der erste Anrufer kommt und sagt, ey, könnt ihr mal an diesem Morgen vor uns anderem reden? Ja. Gut. Also, ich Dankeschön. Darf zum Schluss kommen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank.
Herr Hohmann, möchten Sie sich
ihr habt sich schon alle Optik raus da.
Zum Hängenbleiben. Mir ist ganz wichtig, dass man bei Medienarbeit, wenn man an irgendwelche, so wie ich mir Sozialarbeit vorstelle, immer an die Menschen denkt, dass man nie das Medium vorne hat und das Produkt schon immer sieht, sondern dass man mit den Menschen was macht und dass das Gespräch, danke, dass das Gespräch und die Kommunikation mit den Leuten das Wichtige ist und dass man dazu gucken muss, dass man dafür Zeitbudgets hat. Und all das andere sind Verwertungszusammenhänge in Tüdelchen, die auf ganz anderen Bühnen spielen. Die Frage, wie viel Zeit muss ein Bürgersender pro Tag produzieren, um die Lizenz zu behalten? Die Frage, wie viel Tiefgang kann er sich eigentlich erlauben beim Ressourceneinsatz seiner Mitarbeiter? So gesehen bin ich hier heute out of area. Ich habe vorhin schon einen Einlauf von meinem Chef gekriegt. Wie kannst du denn da? Dann müssen wir das aber als Arbeitszeit zählen oder was auch immer. Er sagt, das ist dein Privatvergnügen, wenn du auf so einen Kongress gehst und so weiter. Also überall lauert die Ökonomie hinter diesen Geschichten. Und toll könnte es sein, wenn sich sowas als Kompetenz, also wenn man das weiß, und ich stelle fest, 15-, 16-Jährigen, dem brauche ich heute keinen Kurs mehr in Samplitude beizubringen, das können die alle. Die haben Magix gesehen und wie die alle Oberfläche heißen, den zeige ich einmal den Zugangscode bei uns und dann fangen die an zu schnippeln und zu machen und zu tun. Mit Senioren ist das was ganz anderes. Und die Frage, ob natürlich eine privatisierte Altenheimkette im Rahmen der Selbstdarstellung hier und da mit seinen Mitarbeitern ein nach außen wirksames Oral History Projekt entstanden in vielen wertvollen Stunden, so beweisend, dass man ja Zeit für seine Alten hat und nicht nur wickelt und fressen lässt. Ich sehe es noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Und ich sehe es eher so, dass man dann sagt, okay, sollte ich mich vielleicht als Sozialarbeiter journalistisch weiterbilden und sagen, so, ich komme mit der intimen Kenntnis von Randgruppen, von Spezialgruppen und so weiter in die Medienbranche und werde dann ein guter Panorama-Journalist oder Journalistin, oder bleibe ich da? Also ich kenne mich in dem Bereich noch nicht so aus und ich habe am Eiertanz von Andreas mitbekommen, was dieses Marketing anbringt, mir kehren sich immer die Fußsohlen nach oben. Ich habe ihn dann zum Glück nach 3-4 Sätzen verstanden, wie er es meint oder so. Aber in den Zusammenhängen und Zwängen bewegt ihr euch in euren Berufsumfeldern. Das glaube ich einfach wohl. Ja? Also immer ran an die Menschen und mit Geduld. Und das sind die eigentlichen schönen Begegnungen und nicht das fertige Produkt und nicht der Preis, den man dann dafür einheimst. Dankeschön.
Sie hörten einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien.